Ralf und Le Passion, der Romance Talk mit Haltung. Romance Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Hallo! Willkommen bei Ralf und Le Passion, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Sarah lacht und kichert im Hintergrund. Das macht mir gar nichts. Ich bin Caroline Ralf, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde. Und das ist Sarah Lipperson, die lacht.
Die lacht, weil wir das Intro gerade schon mal produziert haben. Und Entschuldigung. Ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung.
Und
das ist der zweite Intro-Versuch.
Das ist der zweite Intro-Versuch?
Die erste ist lustiger.
Und das ist auch die zweite Folge, in der wir noch einmal quatschen wollen über Autorinnen, die im Romance-Genre unterwegs waren und bis heute ja, oftmals belächelt und nicht ernst genommen werden. Und genau, heute wollen wir starten mit Margaret Mitchell.
Who's that?
Fragt ihr euch jetzt vielleicht. Ihren Namen kennt ihr vielleicht nicht, aber ihr kennt mit Sicherheit ihr bekanntestes Werk Vom Winde verweht. Ja, 1936 erschienen und hat im Jahr darauf auch den Pulitzerpreis für Belletristik gewonnen.
Ist das wirklich ihr einziger veröffentlichter Roman bei Emily Bronte? Ja. Auch krass, Männer brauchen so viele Bücher und Frauen schreiben eins und werden damit erfolgreich. Tja.
Wobei tatsächlich, glaube ich, bei ihr die Verfilmung ja noch erfolgreicher war, ne? Oder in der Rezeption.
Ja.
Also die Verfilmung von 39 mit Vivien Leigh und Clark Gable ist ja schon einer der erfolgreichsten Filme, die es jemals gab.
Ich glaube, das ist auch nach wie vor immer noch einer der einspielreichsten Filme ever. Also ich glaube nach Titanic mit einer der erfolgreichsten Filme. Tatsächlich auch monetär und von so, wie heißt es, diese Running Time und sowas. Mm-hmm. Zirkus, wie heißt es? Kino.
Zirkus, Kino. Ihr müsst entschuldigen, es ist sehr heiß in Berlin heute. Wir steuern auf die 36 Grad zu.
Ich trinke nochmal fix was, vielleicht geht's dann besser.
Ja. Genau, wo waren wir? Wir waren bei Margaret Mitchell. Und ich gebe...
Box Office. So heißt es.
Jetzt haben wir es. Alles gut. Worum geht es denn in dem Film, also oder in dem Buch? Ne? Also der Film, wie gesagt, ist ja sehr erfolgreich gewesen. Erfolgreicher, glaube ich, in der Rezeption oder in der Wahrnehmung auch als das Buch. Und wir haben halt hier auch wieder eine starke Heldin, die Scarlett O'Hara. Oder O'Hara.
Schöner Name auch.
Ja, ne? Die einerseits, also genau wie bei Jane Austen eigentlich, ne, die versucht für ihren sozialen Aufstieg und gleichzeitig für ihre Liebe oder ihr Herz zu kämpfen. Wir haben wieder einen Anti-Helden.
Ist es ein...
Also er trägt
Byronic
auf jeden
Hero?
Fall... Er trägt Züge vom Byronic Hero auf jeden Fall. Er ist ja auch sehr charismatisch.
Wenn ich weiß, was es ist, letzte Folge hören.
Genau.
Da erklären wir das sehr ausführlich.
Ja, wir werden auch in dieser Folge wahrscheinlich wieder ein paar Mal darauf eingehen, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Es ist so dieser auf Lord Byron zurückgehende, düstere, zerrissene, traumatisierte, teils ja in der Regel auch obsessive Anti-Held.
Morally Gray ist der Trope heutzutage dazu.
Genau. Und ja, genau. Also wir haben die beiden. Wir haben... ja, also ist eigentlich so eine Mischung aus Romance, aber auch Historie und die Gesellschaftskritik auch wieder, wobei die Autorin, das muss man auch sagen, schon diesen stark kolonial romantisierenden Blick hat. Ne? Also es spielt ja, es geht ja um das Ende der Südstaaten-Aristokratie im amerikanischen Bürgerkrieg. Und, ja.
Das hat sie abgelesen, das hat sie sich gerade nicht ausgedacht.
Entschuldigung.
Auch wenn es wahnsinnig klug klingt.
Ja, ne?
Ja, wenn man das so hört.
Da versuche ich meinem Ruf als Literaturwissenschaftlerin, die das Wort mittlerweile sogar vor dem Mikro aussprechen kann, aller Ehre zu machen. Jedenfalls glaube ich, dass Vom Winde verweht das Schicksal vieler Romance-Klassiker erreicht hat. Und zwar ist es beim Publikum sehr beliebt gewesen, auch heute noch sehr beliebt, aber von der Kritik abgewertet. Und man muss aber nochmal dazu sagen, ne, der Titel hat einen Pulitzerpreis gewonnen. Aber es ist, sobald die Romance oder die Liebe im Zentrum der Geschichte steht und auch die weiblichen Perspektiven, glaube ich, dominieren oder die Charakterentwicklung, läuft ein Titel einfach Gefahr, nicht ernst genommen zu werden.
Meinst du, Dennis Scheck würde den heutzutage in die Mülltonne kloppen? Oder würde er ihn da nicht reinkloppen, weil es den Pulitzerpreis gewonnen hat und das heutzutage anerkannt wäre?
Ich glaube, Dennis Scheck wäre innerlich zerrissen, weil er ihn gerne in die Tonne kloppen würde,
aber eigentlich aber nicht kann. Gut findet.
Und nicht darf, weil es ja ein Pulitzerpreis. Mm. Aber ja, ich möchte ungern über Dennis Scheck sprechen, weil, ja, weil er mich erstens wahnsinnig wütend macht und zweitens ich ihm hier eigentlich nicht auch noch eine Bühne geben möchte.
Stimmt.
Ja, genau, also vielleicht gehen wir wieder zurück.
Sorry, ich muss dich nicht aus dem Konzept bringen mit deinem Scheck.
Alles gut.
Emotionales Thema bei Caro.
Emotionales Thema. Genau, wir gehen lieber zurück zu Margaret Mitchell. Und ja, wie gesagt, was bei ihr echt cool ist, finde ich, dass man auch so diese starke Frauenfigur wieder hat, die auch häufig, oder bei mir war das zumindest so, mir gar nicht durchweg sympathisch war, sondern die ich auch so ein bisschen, ne, egozentrisch und anstrengend fand. Und wenn ich so an sie denke, dann habe ich immer ihre letzten Worte im Kopf. Und dann sagt sie, da denke ich morgen drüber nach.
I think about that tomorrow.
Ja. Was ja so ein Ausdruck ist von Trotz in dem Moment auch, ne? Von, ja, auch von emotionaler Verdrängung vielleicht, aber vor allem für mich so von dieser Selbstbehauptung, die sie nicht aufgibt, auch nicht kurz bevor sie geht.
Ist aber auch so ein bisschen ein Bild dieser Zeit, oder? So dieses, wir verdrängen alles, wir verdrängen irgendwie, dass es diese Stände gibt. Das ist ja auch dann im späteren, ne? Wir verdrängen, dass es eine Klassengesellschaft gibt, dass es Rassismus gibt, dass es Sklaverei gibt, dass wir das alles irgendwie romantisieren in unserem schönen, beschaulichen Europa. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Sinnbild der Zeit, was die Protagonistin da von sich gibt, ganz häufig, oder?
Bestimmt, ja. Also würde ich schon sagen. Und ich denke auch, in diesem Fall kann man wieder, wenn wir jetzt den Bogen schlagen wollen zu heute, kann man wieder Tropes finden. Ne? Also hier dieses Enemies to Lovers haben wir wieder drin. Scarlett und Red auf jeden Fall. Wir haben Love Triangle. Also Scarlett liebt ja eigentlich Ashley und Red liebt Scarlett. Also wir haben da dieses typische, diese typische Dreierkonstellation. Wir haben den Anti-Helden wieder, also Red ist schon auch morally gray,
ja,
würde ich sagen.
Ja.
Und was ich gerade schon angesprochen hatte, diese strong female lead oder auch unlikable heroine. Ne? Also sie ist ja schon auch, Scarlett ist ja auch manipulativ. Sie ist, ja, sie ist so emotional nicht so richtig zugänglich. Also sie ist jetzt keine super sympathische Heldin, mit der ich mich jetzt die ganze Zeit identifizieren kann und auch hoffe irgendwie, dass das alles gut für sie ausgeht.
In ihrem Tinder-Profil würde stehen, offen für Kurzfristiges.
Genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ist eben wieder eine, also Margaret Mitchell ist wieder eine Autorin, die ja auf jeden Fall, die erfolgreich war, erfolgreich ist und trotzdem bis heute dafür belächelt wird, was sie geschrieben hat.
So wie ungefähr alle Frauen. Auch die nächste. wir haben jetzt mal die Anne Cloda reingenommen. Das ist eine Französin. Ich glaube, das ist auch die einzige französische Autorin, die jetzt so in die Richtung bei uns hier erstmal geht. Eigentlich heißt sie Dominique Ory und war Verlagslektorin und Übersetzerin und hat dann irgendwann entschieden, dass sie einen Erotikroman schreiben möchte, weil ihr damaliger Lover Jean Paulhan,
sagen wir mal so.
Ja, 7 Jahre Französisch in der Schule, ist nicht so viel übrig geblieben. Der hat erzählt, dass er glaubt, dass Frauen keine erotische Literatur schreiben können. Daraufhin hat sie dann innerhalb weniger Wochen mal ihre kompletten Fantasien hingeschrieben und hat Histoire d'O geschrieben, also die Geschichte der O. Eigentlich so das maßgebende Werk für alles, was irgendwie später auch in Richtung Erotikliteratur, BDSM-Literatur ging, ist sehr, sehr explizit, es ist sehr, sehr ja, Unterwerfungsfantasien, da sind ganz, ganz viele Themen drin, die heutzutage ja so klassische Erotikliteratur eigentlich betreffen. Das Ganze hat sie natürlich auch unter einem Pseudonym veröffentlicht.
Wen wundert's?
Wen überrascht's? Niemanden. Unter Pauline Reage kann man durchaus auch als männliches Pseudonym lesen im Französischen. Und es ist ganz spannend, erst 40 Jahre später hat sie sich dazu bekannt, dass sie das geschrieben hat. Und sie hat damals der New York Times ein Interview gegeben und hat in einem großen Artikel sozusagen mit 84 Jahren, meine ich, bekannt, dass sie diesen Roman geschrieben hat. Und es hat ihr aber keiner geglaubt, weil sie eine natürlich sehr alte, sehr gestandene, sehr eloquente, sehr schöne Frau war, auch mit 84 noch. Und keiner geglaubt hat, dass sie so einen, in ganz großen Anführungszeichen, Schund geschrieben hat. Und es hat eine ganze Weile gedauert, die JournalistInnen damals davon zu überzeugen, dass sie das wirklich geschrieben hat. Und allein das finde ich schon wieder sehr bezeichnend, weil sie eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen ja wirklich die Begründerin von dieser Erotik-Literatur war. Das Ganze ist, wie ich schon gesagt habe, super explizit auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es aber auch so eine sehr psychologische Tiefe. Also die Protagonistin, die O, die ist ja jemand, die sich bewusst Männern unterwirft. Also das macht sie sehr, sehr eigenständig, sehr selbstbestimmt. Es geht natürlich um Macht, um Unterwerfung und auch weibliches Begehren. Aber es geht eben auch um weibliche Lust und jetzt nicht nur darum, dass irgendwelche Männerfantasien davon an die Klo beschrieben werden, sondern dass es eben wirklich um die Frau geht, die auch im Fokus des Romans steht. Und das Ganze hat durchaus auch wenn das viele aus der Szene wahrscheinlich nicht hören wollen, spätere Werke wie natürlich Shades of Grey, Crossfire und so weiter begründet.
Und auch spannend, dass auch hier wieder die Protagonistin im Titel auftaucht.
Ja.
So wie wir es in den anderen hatten wir in der letzten Folge besprochen.
Stimmt, es ist die Geschichte der O, es ist nicht die Geschichte von ihm. Ich weiß gar nicht, wie er eigentlich heißt tatsächlich. Auch ein französischer Name.
Es geht ja um sie.
Es geht um sie, genau. Also was ich wirklich so maßgeblich an diesem Roman finde, ist, dass es eben wirklich keine Männerfantasien sind, sondern dass es eigentlich wirklich Andy Klo ist, die in gewisser Weise wahrscheinlich auch ihre weibliche Lust da irgendwie verarbeitet und eben auch einfach aus so einer Trotzhaltung heraus, um ihrem damaligen Lover, der auch ihr späterer Ehemann wurde, zu sagen, so übrigens geht doch. Der Verlag hat sich übrigens geweigert, das Ganze am Anfang zu veröffentlichen. Und es ist dann in einem Verlag erschienen. Ich glaube, du wolltest was sagen?
Ja, sorry, du kannst gerne.
Ist gut.
Nee, ich finde es irgendwie nur krass, das dachte ich mir gerade schon, dass sie überhaupt das beweisen muss.
Ja.
Ja, nochmal auch ihrem Partner gegenüber,
ja,
von dem man ja eigentlich jetzt annehmen sollte, dass er hinter ihr steht und ihr das zutraut.
Ihr späterer Ehemann war großer Fan von Marquis de Sade, der in dem Verlag veröffentlicht hat, wo dann tatsächlich auch Andy Klo später veröffentlicht hat. Ich spare mir jetzt, seinen Namen auszusprechen. Wer ihn lesen möchte, kann das gerne tun. Ich werde es an der Stelle nicht tun, weil es wird nur unangenehm. Der Typ ist Adliger gewesen, Offizier und auch Schriftsteller und der war so ein kleiner Skandal-Heini. Weil wenn man seinen Namen liest, Sad, also da steckt definitiv das Wort Sadomasochismus drin, weil er das auch tatsächlich begründet hat, dieses Wort und alles, was damit einhergeht, also so sadistische Fantasien im Grunde. Und genau die hat er nämlich auch geschrieben. Er hat Werke geschrieben wie die 120 Tage von Sodom, Justine oder die Leiden der Tugend und Philosophie im Boudoir. Also das sind alles so sehr explizite Dark-Romance-Titel, würde man heute wahrscheinlich sagen, wo es eben wirklich um sexuelle Gewalt, um Folter, um Unterwerfung und Tabubrüche geht. Gleichzeitig muss der wohl relativ brillant gewesen sein, zumindest wenn man so den männlichen Lesern glaubt. Also ich glaube, er hatte viele männliche Leser, weil da irgendwie angeblich auch immer sehr viel politisches Manifest drin ist, viel Philosophie. Ich wage das mal vorsichtig zu bezweifeln, weil ich habe auch heutige Inhalte gelesen, beziehungsweise heutige Stellungnahmen dazu und das ist schon eigentlich sehr geachtet. Also was er da geschrieben hat und wie er es geschrieben hat, war schon super provokativ und auch so ein bisschen so diese Schocker-Literatur. Ne?
Wollte also, er auch, oder?
Richtig, er wollte ganz klar provozieren und schockieren. Und eigentlich auch so das damalige Weltbild komplett auf den Kopf stellen. Tugend wird bestraft, Laster wird belohnt, Moral ist ein Witz. genau, so ein bisschen auch Staat und Kirche kritisieren. Und auch da, weil wir das in der letzten Folge hatte, Anne Klo war Katholikin übrigens.
Da ist was dahinter,
ich sag's ja, dir. Ich glaube auch. Genau, und also der Geliebte von Anne Klo war, wie gesagt, großer Fan von Marquis de Sade und genau, hat ihn sehr verehrt und hat eben einer Frau nicht zugetraut, dass sie auch sowas schreibt. Anne Klo ist wahrscheinlich heute der größere Begriff und hat eben wirklich einfach ja, mit den Erotiktitel geschrieben, der auch in der heutigen Romance eigentlich immer noch ganz, 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 ganz groß ist. Und ja, eigentlich die Dark Romance heutzutage beeinflusst, geprägt hat. Es war so die erste literarische Auseinandersetzung mit Macht und Lust.
Ja.
Das ist auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch in der letzten Folge schon gesagt habe, so dieses, wir haben, oder es wurden Worte gefunden für Dinge, ne, so ja. Sadismus, Masochismus, dieses ganze BDSM-Konstrukt wurde auch in solchen Büchern einfach mal niedergeschrieben. Was natürlich wichtig ist, um dem ganzen späteren Verlauf auch einen Namen zu geben, auch dieses Konsensthema, ne? Nicht mehr nur, wir reden von der Hochzeitsnacht à la Jane Austen, sondern wir reden eben wirklich auch davon, dass Frauen sich einem Mann unterwerfen können, ohne dass es der Ehemann sein muss, der Geliebte sein muss. Und das ist ja heutzutage in der Dark Romance auch so, beziehungsweise auch in sehr, sehr vielen anderen Romance-Titeln, ne? Also inzwischen gibt es ja auch, in den wenigsten Fällen sind die Protagonisten verheiratet, bevor sie miteinander schlafen.
Ja. Sorry, mir fällt mir wieder Icebreaker auch ein.
Ja, richtig.
Da ist es andersrum.
Stimmt.
Aber ja, klar, also ist, glaube ich, schon so. Und ein Unterschied, also das ist ja aber schon so, dass jetzt der Marquis de Sade heute auch kritisch zumindest beleuchtet wird. Ne?
Ja.
Also, dass er wirklich jemand war, der gerne provoziert hat. Und der wurde ja auch wirklich häufig, ja, wirklich auch angeklagt, ne, wegen sexueller Übergriffe.
Ja.
Und er wurde verhaftet und interniert und so weiter. Also ich glaube schon, dass es da, also irgendwie in meinem Kopf ploppen die ganze Zeit diese Dark Romance-Titel auf, die in so eine Richtung gehen.
Ja.
Ich frage mich immer, ob den AutorInnen von Dark Romance, ob denen das so bewusst ist, dass sie, wo sie herkommen. Also das finde ich irgendwie, also das würde mich mal interessieren, wirklich.
Dass ja total wirklich wertfrei. Sade und die Klo die krassen Vorbilder sind.
Ja, irgendwie schon. Oder ob sie, also wo sie da auch ihre, wo die Ideen, die in die gleiche Richtung gehen, herkommen. Haben die das auch gelesen oder kommt das wo ganz woanders her? Also das fände ich jetzt irgendwie, ja, einfach auch ganz spannend. Wenn jemand zuhört, der selbst da Comments schreibt, klärt uns gerne auf, wie es bei euch ist.
Ja, und gleichzeitig kann man aber auch festhalten nochmal, dass das Toadot schon sehr konsensuell auch ist. Ne? Also das ist wirklich auch, sie sagt ja, sie möchte das und sie will das. Und es werden explizite Dinge beschrieben. Aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich sogar sagen, naja, okay, mein Gott. Also es gibt definitiv krassere Dark Romance-Titel inzwischen, die noch deutlich über das hinausgehen, was in die Geschichte der O behandelt wird. Wenngleich das natürlich auch dadurch, dass es ja damals einen Film gab auch und auch immer noch viele Communities, die genau diese Geschichte auch nachleben in ihren Treffen und so. Das ist schon sehr spannend, auch was das bis in die heutige Zeit eigentlich geprägt hat.
Ja, aber auch spannend, dass die Autorin in dem Fall auf Konsens setzt und auf Selbstbestimmung. Und wenn man jetzt den Marquis de Sade dagegen stellt, da ist es ja jetzt anders.
Ja, aber also, es ist doch auch spannend, dass ihr Ehemann schon wieder die Marquis de Sade-Fantasie spannender fand und daran mehr geglaubt hat als an seine eigene Frau.
Ja.
So, also ich frage mich auch, was die beiden im Bett gemacht haben. Ich meine, so nicht, dass mich das jetzt interessieren würde, aber eigentlich tatsächlich schon.
Ja,
lachen.
Ist eine Frage, aber, die man sich stellen kann.
Aber ist doch so. Also wenn die Frau solche Fantasien aufschreibt und der offensichtlich keine Ahnung hat, dann ist irgendwas richtig blöd gelaufen.
Ja, also Kommunikation stelle ich mir da ein bisschen schwierig vor.
Ja, eben. Also vielleicht war das auch wirklich eine Befreiung für sie, das mal aufzuschreiben.
Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Die Frage ist, was er davon umgesetzt hat. Also vielleicht würde ich es doch gerne wissen, wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, vielleicht gehst du noch mal ein bisschen in die Recherche.
Meinst du, dazu finde ich was?
Weiß man nicht, man findet ja zu allem was, muss man ja auch sagen, ob man möchte oder nicht.
Ein letztes, was ich noch ganz spannend finde, zur Geschichte der O, dass das Buch tatsächlich sogar Simone de Beauvoir besprochen hat und gelesen hat und gerne gelesen hat, die ja heute eigentlich als eine der feministischen Begründerinnen gilt, auch eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin. sehr berühmt eigentlich für ihr Buch Das andere Geschlecht, was eigentlich so ja mit eines der zentralen Werke des der feministischen Theorie ist, so aus der früheren Zeit gedacht zumindest. Und sie hätte es auf jeden Fall sehr, sehr gerne gelesen und auch aktiv besprochen und auch mit ihrem Mann zusammen darüber gesprochen, was ich auch sehr interessant fand.
Und sie hat sich ja auch sehr mit der Frage beschäftigt, was es bedeutet, als Frau zu leben, als freie Frau auch zu leben.
Ja, das ist ja auch ein Thema, was sie in die Geschichte der Uhr immer wieder aufgreift. Mhm. So dieses, ne, darf ich das als Frau? Ist das als Frau? Also so dieses, ne, immer wieder hinterfragen, sind das Gedanken, die ich als Frau überhaupt haben darf? Ja. So morally great zu denken und so shady zu denken auf eine Art auch. Und das fand ich sehr spannend, dass sie das als, ich will nicht sagen Oberfeministin, aber schon als damalige Begründerin des Ganzen, dass sie das so aufgenommen hat und auch so positiv aufgenommen hat, spricht ja auch sehr für Anne Clo und das, was sie da geschrieben hat.
Ja, absolut.
So, jetzt Caro freut sich ja eigentlich schon.
Ich freue mich jetzt, weil jetzt gehen wir zur nächsten Autorin.
Die ganze Zeit.
Die ist ein bisschen weiter entfernt von Anne Clo. Und zwar sprechen wir jetzt noch abschließend über Rosamunde Pilcher, the one and only.
Ich habe nie was von ihr geguckt. Ich habe keine Ahnung von der Frau, aber ich weiß, dass sie sehr seichte Unterhaltung sein soll.
So wird sie auf jeden Fall wahrgenommen, ja. Also sie ist ja wahnsinnig erfolgreich auch. Ihren Durchbruch hatte sie 1987 mit Die Muschelsucher. Da gab es weltweit über 15 Millionen Exemplare.
Wie viele Bücher hat die Frau geschrieben? Das sind da auch so viele,
ja,
oder?
Ja, ja. Und besonders in Deutschland ist sie aber ja für die ZDF-Verfilmungen natürlich bekannt, ne? Irgendwie, da wurden mittlerweile über 100 Filme auch produziert. Und was man so im, oder was ich so immer im Kopf habe, ist so dieses, also dass es sehr von den, also dass die Filme sehr von den Kulissen, vom Setting leben. Oft spielt das Ganze in Cornwall, man hat so immer dieses, ne, diese Gutshäuser, Meeresrauschen, Cottages. Es geht immer um Liebe, Familie, um Generationenkonflikte auch. Und es kommt ohne expliziten Sex oder Gewalt aus. Für viele wahrscheinlich so ein Inbegriff von Sonntagsromantik, lief ja auch immer sonntags.
Wollte ich gerade sagen, das hat ja auch das ZDF zu beigetragen, dass absolut es genau dazu geworden ist, ne?
Ja, und von vielen wirklich als Kitsch verachtet. Ich glaube, vielen Menschen, Frauen vielleicht vor allem, die das geguckt haben, haben sich dafür auch ein bisschen geschämt, weil sie ja halt geschämt wurden einfach.
Ja.
Obwohl Rosamunde Pilcher eben eine der meistgelesenen britischen Autorinnen des 20. Jahrhunderts ist, ne?
Und, no more words.
Ja.
Hat übrigens auch, weil ich es gerade oben sehe, unter einem Pseudonym geschrieben am Anfang, ne?
Ja, genau, hat sie auch. Dann war sie so erfolgreich, dass sie, und ich glaube, es war ja auch dann wurscht irgendwie.
Dass sie sich dachte, shit happens.
Ich dachte, egal, ich gehe jetzt damit raus. Ja, und man hat auch oft so Themen wie Verlust mit drin, wie Trauer, Neuanfänge. Eigentlich beginnt fast jedes Buch oder jeder Film damit, dass jemand neu anfängt. Und wie gesagt, diese ästhetischen oder atmosphärisch aufgeladenen Landschaften, die es da gibt. Und sie ist eben auch eine Autorin, die diesem Romance-Vorurteil zum Opfer gefallen ist, ne? Was emotional ist und was einen berührt, gilt automatisch als trivial. Auf der anderen Seite könnte man sagen, dass sie dieses Subgenre der Feel-Good-Romance oder Family-Romance erfunden hat. Also sie hat auch diese typischen Tropes bei sich drin, ne? Also sowas wie Second Chance auf jeden Fall. Small Town Healing, hier Coastal Escape, ne? Also man geht raus, die Protagonistinnen gehen immer raus aus der Stadt, raus aufs Land. Es geht immer, wie gesagt, um Familie, auch um Familiengeheimnisse, die aufgedeckt werden. Auch um eine Found Family häufig. Slow Burn.
Sehr slow.
Lese ich nicht gerne, aber passt zu den Filmen oder passt zu den Büchern, einfach zu den Geschichten dazu. Und viele würden vielleicht sagen, da wird einem eine heile Welt vorgespielt. Ich würde vielmehr sagen, es sind eher heilende Geschichten. Auch da gibt es nämlich jede Menge Konflikte, aber die Figuren, die dürfen sich verändern da, die dürfen wachsen, die dürfen auch traurig sein, die dürfen auch heilen. Und ja, es hat ein Happy End. Und warum sollte das automatisch dann ja, was Schlechtes sein oder was dann als trivial gewertet wird. Und ich glaube schon, dass ein gewisser Eskapismus natürlich eine Rolle spielt.
Aber so, das tut es ja immer bei diesen, also generell beim Lesen und aber auch bei Romance-Titeln insbesondere.
Genau, also das ist der Bogen, glaube ich, den man auch noch zu heute schlagen kann, dass es viele Titel wirklich gibt, die, ja, oder immer wenn man Happy End hat dann oder das gerne liest, dann, also wenn man sich jetzt mal überlegt, was gerade bei uns so los ist, also ich erinnere mal an das, an die Stelle aus Mara Wolfs Titel, den ich die letzte Woche vorgelesen habe, dann ist es schon so, dass man ja am liebsten sich oft einschließen möchte und sich dann in einer schönen und glücklich endenden Geschichte verstecken möchte. Ich denke, das ist Teil auch des, oder macht ein, oder ja, ist einer der Gründe, warum Romance-Titel so erfolgreich sind.
Auf jeden
heute.
Fall. Auf
Weil
jeden Fall.
Viele gerne sich darin ja, zurückziehen möchten in die Geschichten, aber gleichzeitig ist es auch so, dass man, ja, das hatten wir beim letzten Mal auch schon besprochen oder beim vorletzten Mal, dass es darum geht, sich wiederzufinden. Also gar nicht so, sich die heile Welt vorzustellen oder sich da reinzuträumen ausschließlich, sondern mit den Protagonistinnen auch mitzufühlen oder sich vielleicht wiederzufinden.
Ja. Und was ich gerade aber auch überlegt habe, das ZDF hat ja wahnsinnig viel Kohle mit Rosamunde Pilcher gemacht. Also die haben sie ja, soweit ich weiß, exklusiv verfilmt.
Ja.
Jeden Film und jedes Buch. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass sie das so vermarkten. Natürlich müssen sie irgendwie ans Marketing denken, ne? Und es war halt irgendwie die Schiene, die offensichtlich gut funktioniert hat. Aber sie haben ihr damit ja eigentlich diese Marke aufgedrückt von Sonntagslektüre, von leichte Kost, von irgendwie, wir spielen sie immer am Sonntagnachmittag so, wo dann auch die ganzen Familien vorm Fernseher sitzen und die ganzen Omis irgendwie ihre Taschentücher rausholen so. Und gleichzeitig ist es ein riesiger Betrieb, der mal wieder wahnsinnig viel Kohle mit einer Frau gemacht hat, die gleichzeitig aber dafür abgewertet wurde, ne, dass es so ist. Und also das ZDF hat sich, finde ich, auch nicht gut genug positioniert an der Stelle. Also zu sagen, wir stehen jetzt hinter dieser Frau. Sicherlich haben sie das auf gewisse Weise getan und sie jetzt auch nicht irgendwie runtergemacht, aber es ist wieder ein Beispiel, was ja auch eigentlich heute im Literaturbetrieb genauso passiert, dass die großen Verlage von etwas profitieren, was nicht immer gut ist für die Autorinnen, die dahinter stehen und wo auch die Autorinnen oft drunter leiden müssen und der Verlag aber eben nicht ganz klare Kante zeigt, dass sie diese Titel brauchen, dass sie diese Titel auch gut finden. Ja.
Ja, und auch die Autorin selbst gar nicht so sehr in den Vordergrund halt rücken, sondern wie gesagt, in unserer Rezeption kommen vor allem die Filme an, nicht die Bücher. Und ja, das ist, wie du schon sagst, das ist ein weiteres Beispiel dafür. Und da kann man eben auch wieder schön den Bogen zu den anderen Autorinnen schlagen. Ne, über die wir jetzt heute und auch beim letzten Mal gesprochen haben.
Und es gibt noch so wahnsinnig viele mehr. Also wir könnten hier noch 3 weitere Folgen füllen mit Autorinnen, die genau das gleiche Schicksal erlebt haben, wie jetzt diese, die wir euch ausgewählt vorgestellt haben.
Ja, zumal es aber ja heute auch so ist, also dass dieses ganze Genre Romance ja nochmal anders boomt. Also das ist ja wirklich, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, das ist das erste belletristische Genre mit eigener Halle bei der Frankfurter Buchmesse.
Ja.
Und ja, also es kommt ja wirklich jetzt geballt und da gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Gründe dafür. Wie gesagt, dieser Eskapismus ist mit Sicherheit einer, aber auch das Thema Identifikation und ne, dass sich beschäftigt wird mit Themen wie Traumata oder Therapie, dass das alles jetzt nicht mehr kleingeredet oder tabuisiert wird.
Ja, ich finde das auch so wahnsinnig spannend, wenn man jetzt einmal diesen ganzen Bogen schlägt, zu sehen, welche Autorinnen da was irgendwie auch mit beeinflusst haben. Ne? Da ist so eine Jane Austen, die diesen klassischen Marriage-Plot irgendwie so ein bisschen auf den Kopf auch gestellt hat mit ihrer Ironie. Dann hast du so eine Charlotte Bronte, eine Emily Bronte, die irgendwie diese Figuren in den Vordergrund gestellt haben, die eben auch so ein bisschen morally gray sind, die da schon erste Dinge in Frage stellen. Dann hast du irgendwie Margaret Mitchell, die da das Ganze nochmal so ein bisschen auch abrundet irgendwie und mit ihren Figuren eigentlich den gleichen Weg einschlägt und ihn weiter ebnet, für dann aber auch eine Andi Klo, die kommt und sagt, okay, wir bringen dieses ganze sexuelle Thema mit rein und wir sprechen darüber, dass auch Frauen Lust haben, so weibliche Lust und ne, das ganze Thema. Und dann kommt Rosamunde Pilcher, die das ja auch sehr konsequent fortsetzt, auch wenn sie jetzt auf explizite Szenen verzichtet, aber so trotzdem spricht sie über so viele Themen und spricht so viele Themen auch in Tiefe eigentlich an. Ja. Und heutzutage stehen wir auch da und haben ganz, ganz viele spannende Themen, die in diesen Büchern drinstecken, wo man auch immer wieder irgendwie sich hinterfragt. Und das ist ja auch so Teil unserer aktuellen Gesellschaft, dass man immer wieder irgendwie Worte für neue Dinge findet und Dinge plötzlich erklärt und Dinge irgendwie Namen bekommen, ob das jetzt psychische Erkrankungen sind, ob das sexuelle Themen sind, ob das Mental Health Themen sind.
Und die nicht nur zu enttabuisieren, aber auch wirklich in so vielen Büchern zum Thema zu machen, dass man auch wirklich, glaube ich, als Leser oder Leserin jetzt glauben darf, wenn man es nicht eh schon glaubt, dass das Themen sind, die eben wichtig sind und die präsent sind und die auch, also es ist in Ordnung, sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und
voll.
Da können solche Titel auch echt helfen. Ich habe neulich, waren Sarah und ich in Hamburg und da hatten wir einen ganz aufregenden Tag und dann bin ich abends noch mit dem Zug zurückgefahren nach Berlin und ich hatte irgendwie die Nacht wenig geschlafen und ich war wirklich richtig durch und ich wusste, ich habe jetzt noch 2 Stunden Zugfahrt vor mir und wenn ich jetzt nicht runterkomme, dann sitze ich da wie ein Floh einfach. Und dann wusste ich, die einzige Möglichkeit für mich, jetzt runterzukommen, ist, was zu lesen. Mhm. Hatte aber nichts dabei.
Grober Anfängerfehler.
Grober Fehler, ja. Dann bin ich in die Buchhandlung am Hamburger Hauptbahnhof gegangen. Ich bin da ohne Witz 3-mal reingegangen.
Wieso das denn?
Ich bin reingegangen und direkt zugesteuert auf den Romance-Tisch. Und das war also so katastrophal sortiert. Also die hatten tatsächlich, also es war von der Auswahl her so, dass ich viel echt gar nicht kannte. Und so, also ich wollte eigentlich den neuen Ellie Hazelwood kaufen. Den hatten sie nicht. Dafür hatten sie echt super viel, wo ich mich nicht so wiedergefunden habe. Und dann hatten sie auch die Titel nach, also es lag zum Beispiel Bianca Josivoni, die Golden Bay-Reihe. Da lag der dritte Band oben auf dem Tisch. Und drunter, das habe ich dann erst gesehen, als ich beim zweiten Mal rein bin, lag ein anderer Titel, der aber einen ähnlichen Farbschnitt hatte.
Also Sie haben das nach Optik sortiert,
ja,
oder was?
Genau, aber von oben nach unten. Das war wirklich absurd. Und ich bin da wirklich 2-mal reingelaufen und bin rumgelaufen und habe irgendwie, ich dachte, nee, da ist nichts dabei. Und dann dachte ich mir, nee, ich brauche jetzt was. So eine Süchtige bin ich wieder reingelaufen.
Sagen, das klingt aber nach einem groben Suchtverhalten.
Ja, war es. Dann habe ich gedacht, okay, ich kaufe mir jetzt aber was. Ich brauche das. Und dann habe ich noch mal rumgeguckt. Und dann habe ich einen Titel entdeckt von Brittany Cherry, Was wir verloren glaubten. Und ich hatte von Brittany Cherry noch nichts gelesen.
Ich kannte die auch nicht, noch nie gehört diesen Namen.
Also ich habe den Namen schon oft gehört.
Wo wird sie verlegt? Ist das Lux eigentlich?
Ja. Ja, das ist Lux und ich hatte den Namen schon häufiger gelesen und aber noch nichts von ihr selbst gelesen gehabt und dann dachte ich mir, okay, ist irgendwie der zweite Band einer Reihe, aber es wird so sein wie immer, es sind irgendwie wahrscheinlich, kann man die unabhängig voneinander lesen, habe ihn gekauft. Dann habe ich wirklich auf der Zugfahrt 200 Seiten gelesen.
Wow, das ging fix.
Ja, und das ist echt ist eine Sports Romance, würde ich freuen.
Ich bin da gerade in so einem Rabbit Hole.
Ja. Und hat mir echt richtig gut gefallen. Vor allem ist es so, dass die beiden, also die Protagonistin und der Protagonistin, beide, sage ich jetzt mal, ohne zu viel zu spoilern, so ähnliche Hintergründe haben oder ähnliche Geschichten erlebt haben. Und da haben sie beide echt dran zu knabbern.
Also psychische Erkrankung?
Ja, also er geht zur Therapie seit einer Weile und er versucht auch ihr sozusagen, also er macht ihr das Angebot oder schlägt ihr vor, sich mal zu überlegen, ob das was für sie wäre. Und das Krasse, also das fand ich schon mal cool, dass dieses Thema auch wieder so beleuchtet wird. Und was ich echt cool fand, war, dass ich mich da in manchen Sätzen, also so wie die formuliert waren, habe ich mich selbst so krass wiedergefunden, dass ich echt dachte, ich gehe selbst zur Therapie, wenn ich dieses Buch lese. Hatte ich noch nie.
Das ist richtig schön auch.
Also es war richtig auf den Punkt und es hatte auch so ein, irgendwie so, ja, so ein Stück weit so einen kleinen heilenden Effekt für mich, weil irgendwie war mir das alles schon bewusst gewesen, aber es nochmal so formuliert zu lesen, hat einen Unterschied gemacht für mich.
Manchmal braucht man ja auch einfach nochmal einen neuen Satz, also nicht das Gleiche erzählt, aber wenn dir das jemand plötzlich so gut erklärt, dass du denkst, wow, jetzt habe ich es wirklich gecheckt.
Ja, und also das ist mir an 2 oder 3 Stellen passiert und das fand ich echt richtig cool und ja, also wenn ein Buch das schafft, dann finde ich es umso schlimmer noch, wenn ich weiß, dass diese Titel aufgrund der Optik und der Häufigkeit, in der sie verlegt werden, so runtergemacht werden.
Ja. Ja, das sind eigentlich die Titel, die es gerade verdient hätten, auch von wahrscheinlich jüngeren Menschen gelesen zu werden. Mhm. Also keine Ahnung, was jetzt genau thematisch vorkommt, aber für mich sind das Themen, die wirklich eigentlich auch gerade junge Menschen, 15, 16, 17, 18, lesen sollten
und, ja, und auch noch
mitnehmen
mal
sollten in ihrem Leben.
Total. Und dann auch nochmal, glaube ich, so ein bisschen später oder auch, also jetzt für mich jetzt auch nochmal.
Na klar, sowieso, aber jedes Alter für, letztendlich.
Genau, also ich glaube, da kann man sich auch echt in jedem Alter wiederfinden, was für mich so ein bisschen die Frage auch aufwirft, warum ist da die, also es gibt ja gerade bei New Adult, Young Adult, ist die Zielgruppe von den Verlagen ja sehr, sehr spitz.
Ja.
Also, ne, und ich glaube, dass das gar
nicht. Du bist eigentlich gar nicht mehr Teil der Zielgruppe.
Nein, und ich bin jemand, der wirklich wahnsinnig viel in dem Bereich liest. Du bist eigentlich auch nicht mehr so richtig Teil der Zielgruppe.
Nein.
Und du liest es jetzt auch wieder. Also das finde ich eigentlich ein bisschen, also ich verstehe, warum man das macht. Und ich finde es auch richtig, da spitz zuzugehen. Andererseits, glaube ich, wird eine Zielgruppe, die etwas älter ist, komplett vergessen. Und da ist es mir total egal, ob sich das New Adult oder Young Adult nennt.
Ja.
Das ist für mich überhaupt nicht so entscheidend, solange die Geschichte und die Themen halt gut sind und mich überzeugen.
Ja, du wirst halt eigentlich zielgruppenmäßig eher mit so einer Sophia Kinsella oder wie sie heißt.
Genau, und was ich also gar nicht lese, ne, zum Beispiel.
Ich lese das auch nicht gerne, aber das ist ja eigentlich eher das, wo wir dann schon fast wieder zielgruppenmäßig drin sitzen.
Ja.
Ja, voll. Also da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Bedarf, auch gerade so diese Generation, was du immer sagst, ne, so, du hättest es in deiner Jugend gebraucht. Ich glaube genau, dass diese Generation das jetzt auch immer noch braucht.
Ja, also ich hole mir das so ein Stück weit jetzt zurück.
Voll.
Und das ist echt cool, dass das geht. Und wie gesagt, gleichzeitig glaube ich, dass es viel mehr Menschen noch lesen könnten und sollten, die eben jetzt nicht die spitze Zielgruppe New Adult, Young Adult sind.
Ja. Ja, absolut. Ich würde das eigentlich gerne als Schlusswort stehen lassen.
Ja.
Aber, ich muss das letzte Wort haben. Ich habe One Bed verstanden. Willst du die Geschichte noch hören?
Ich möchte die Geschichte gerne für
das nächste Mal aufheben?
Nee, hau raus.
Okay, also ich habe einen Roman gelesen, zuverlässig, nachdem wir über die One-Bed-Folge gesprochen haben. Also wer es nicht gehört hat, das ist die 2. Folge, da haben wir über Tropes gesprochen und Caro hat mir versucht, den One-Bed-Trope zu erklären mit abgebrannten Hotelbetten und sagen wir mal so, ich war jetzt nicht ganz überzeugt von der Theorie. Dann habe ich natürlich zuverlässig das nächste Buch, was ich gelesen habe, war eine One-Bed-Trope-Geschichte.
Ja.
Das war nämlich The Right Move von Liz Tom Ford. Das ist der 2. Teil von ihrer Sports Romance Serie. Sehr zu empfehlen auch.
War Mile High der erste.
Mile High ist der erste, genau. Es geht auch so um Freundinnen und dann ist erst die erste und dann die zweite und so und verschiedene Sportgruppen und so. Also sehr cool, auch sehr heilsam, auch viele wichtige Themen drin. Aber unter anderem gibt es eben auch eine Szene im 2. Teil, wo sie aus persönlichen Gründen aus ihrer Wohnung geschmissen wird, was dazu führt, dass sie bei einem befreundeten Sportler einziehen muss, mit dem sie sich zu dem Zeitpunkt gar nicht so gut versteht, aber der ist halt mit ihrer besten Freundin, das ist der Bruder von der. Und
Enemies to lovers.
Genau, genau. Naja, und jedenfalls hat er kein Bett für sie, weil sie ist ja ganz frisch und neu eingezogen.
Ist klar.
Und er hat es noch nicht geschafft, ein Bett zu kaufen, weil er ist ja Profisportler und er hatte keine Zeit dafür.
Er hat so viel zu tun.
Genau, richtig. Und dann irgendwann kauft er ihr natürlich ein Bett, weil das ist ja auch kein Zustand, dass sie die ganze Zeit in seinem Bett schläft. Aber eventuell kam es zu dieser Situation, dass sie bei ihm gepennt hat. So, ich hab den Trouble jetzt durchstiegen. Ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. In dem Fall fand ich es sehr überzeugend.
Das ist genau der Punkt.
Ich musste ein bisschen schmunzeln.
Man hört das und denkt, was ist denn das für ein Quatsch? Warum brennt das? Also, als ob das Hotelbrett, das Hotelbett abbrennen würde. Aber wenn man es liest, dann denkt man so.
Ja, voll klar, plausibel. Natürlich hat er kein Bett für sie gekauft.
Kann schon so sein. Ja. Ne? Kann man auch nicht bestellen oder so. Egal.
Also, er hat es ja dann gleich bestellt. Es war auch nur eine Nacht. Aber manchmal reicht ja eine Nacht und dann hat es so gemacht, ne?
Ja. Merkst du, dass du gerade den Trope verteidigst? Finde ich gut. Da habe ich sie wieder geinfluenced.
Oh. Never-ending story.
Ja.
Das ist ganz schlimm. Ich will irgendwas nicht mögen. Und dann lese ich selber und denke mir, ja, das ergibt voll Sinn.
Ja, ist immer so, dass sie sagt eigentlich, ja, also Caro hat es erzählt, aber was weiß Caro schon? Und dann liest sie selber und dann ist sie so, ja, stimmt eigentlich.
Also, ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht, dass ich das nicht glaube, dass ich das lieber alles erstmal hinterfrage?
Nee, ich finde es eigentlich gut, dass du es hinterfragst, weil du ja aber auch jemand bist, der sich dann wirklich damit auch beschäftigt. Ne? Also das Nächste, was du machst, ist halt, du liest es selber.
Das war keine Absicht, ich habe es nicht gegoogelt.
Ja, das war unterbewusst bestimmt Absicht.
Ja, mit Sicherheit.
Aber da hast du, also viele lassen es ja so stehen. Ne? Also die sagen, ja, die denken dann, was weiß Caro schon, was erzählt die für Quatsch?
Ja, pass auf, ich hab OneBed nach unserer Folge, habe ich das direkt bei Amazon eingegeben. Mhm. Haben wir nicht gehört, dass ich es bei Amazon eingegeben habe. Ich habe es da eingegeben und dann kamen nur Titel, wo ich dachte, nee, auf keinen Fall lese ich diesen Scheiß. Wirklich so unterste Self-Publishing-Kategorie, ganz übel, ganz schlecht. Und ich gedacht, nee, also Caro hatte kein Recht mit diesem Drop, das ist definitiv Trash. Und dann ist mir das untergekommen und ich saß wirklich in meiner Küche und musste sehr schmunzeln, als er dann erklärt hat, er hat es noch nicht geschafft, ein Bett zu kaufen. Ja. Oh Wunder.
Das ist also, wir können euch auf jeden Fall den Trope jetzt beide, glaube ich, empfehlen.
Ich warte jetzt aber noch darauf, dass es im realen Leben auch mal passiert. Ich glaube, dann bin ich endlos überzeugt. Mhm. Aber also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich jemals in eine Situation gerate.
Dachte die Protagonistin auch.
Wo ich sage, oh, der Typ hat kein Bett gekauft, da muss ich wohl bei ihm im Bett schlafen. Ja.
Oder also, auf dem Boden.
Deshalb, ich warte noch darauf, dass ich so ganz final, ich bin jetzt so 95% überzeugt.
Ja, das ist doch 90% mehr als bei der vorletzten Folge, stimmt, würde ich sagen. Also voller Erfolg mal wieder für mich.
Wer weiß, vielleicht sitzen wir ja auch in 100 Folgen und ihr erzählt mir meine One-Bed-Love-Story oder so.
Ja, eben. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort.
Das wäre auch lustig für so eine Tinder- oder Hinge- oder sowas Biografie. Ne? Ich suche jemanden, der meine One-Bed-Romance-Drops.
Kannst du ja mal ausprobieren und dann berichten,
auf keinen Fall,
was passiert.
Nein, auf gar keinen Fall machen wir das.
Gut, also falls jemand von euch es ausprobieren möchte, tut
genau,
es.
Genau, ich wäre am Start, mir die Geschichte anzuhören. Wir laden euch dann exklusiv in den Podcast ein.
Genau.
Ruhm und Ehre sind euch sicher.
Erzählt uns alles.
Mhm.
Und ja, wie immer, hört uns gerne weiter, empfehlt uns weiter, schreibt uns, wenn ihr Anmerkungen oder Kritik habt. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Yes, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.